Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stadtratsupdate. Mein Name ist Franz Bernack. Ja, an diesem Wochenende stehen 2 Wochen Pfingstferien ins Haus. Das bedeutet auch, dass der politische Betrieb eine kurze Verschnaufpause bekommt. Dafür fanden in den letzten Tagen und Wochen wieder einige Sitzungen statt. Gestern war eine Stadtratssitzung und über spannende Themen und Beschlüsse wollen wir heute wieder reden. Mit mir zusammen macht es unser Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Hallo Tobi.
Ja, hallo Franz, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Tobi, kannst du was berichten von der gestrigen Stadtratssitzung? Was waren denn so die Themen?
Ja, wir hatten einige Themen auf der Tagesordnung. Zunächst haben wir einige Kolleginnen und Kollegen für langjährige Mitgliedschaften geehrt. Das war eigentlich sehr spannend, weil wenn man sich überlegt, dass man auf so lange Jahre Tätigkeit in Kommunalpolitik zurückschauen kann, ist es eigentlich schon spannend. Ein bisschen schade ist es natürlich, weil man die Kolleginnen und Kollegen nicht wirklich feiern konnte. Normalerweise unterbricht man dann die Sitzung und trinkt noch ein Gläschen Sekt zum Anstoßen. Das war jetzt, sag ich mal, leider eher etwas Corona-bedingt so, dass die Urkunden am Platz gelegen sind und ich halt einfach nur ein paar lobende Worte auch gefunden habe dafür. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ganz gut, dass man das auch erwähnt, weil es ist ja, sag ich mal, für 25 und sogar 30 Jahre Mitgliedschaft im Stadtrat, das ist natürlich schon eine tolle Sache, die auch erwähnt sein sollte. Dann hatten wir den Beteiligungsbericht der Stadt Freising, der ist eigentlich jedes Jahr auf der Tagesordnung. Da wird einmal geschaut, wie steht es um die städtischen Beteiligungen. Wir haben ja 2 Eigenbetriebe und relativ viele GmbHs und auch Kommanditgesellschaften, an denen wir beteiligt sind.
Zum Beispiel, was machen die so?
Naja, also ich sage mal, die wichtigsten sind eigentlich die GmbHs, die im Eigenbetrieb Stadtwerke dranhängen. Sowas wie die Versorgungs GmbH, die natürlich eigentlich die größte ist, auch vom Volumen her, die für Gas, Strom etc. zuständig ist. Aber auch zum Beispiel Parkhaus und Verkehrs GmbH, die unseren ÖPNV betreibt. Im Eigenbetrieb ist unser Schwimmbad noch mit drin, das Fresh, was natürlich sich dann auch in der Jahresbilanz bemerkbar macht, beziehungsweise im Gewinnbetriebsergebnis. Wir haben dann auch noch viele kleinere Beteiligungen. Wir haben Wohnbaugesellschaften, 2 Stück. Wir haben aber auch so kleine Beteiligungen wie an der IZB, das ist das Förderzentrum in Weinstephan, wo wir unter anderem beteiligt sind. Und es ist eigentlich immer ganz spannend, da noch so mal so einen Überblick zu bekommen. Und wir haben jetzt eben auch in der Stadt einen Beteiligungsmanager, der auch den Stadträten dann zur Seite steht, die ihr Mandat als Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte entsprechend ausfüllen. Dann hatten wir 2 Änderungen in den Gebühren. Einmal bei der Sing- und Musikschule der Stadt Freising und einmal bei den Kindertagesstätten. Das ist insofern spannend, weil es da natürlich dann auch immer wieder Diskussionen gibt, weil es meistens bei Gebührenanpassungen ja um Erhöhungen geht. Das ist natürlich dann schon immer was entsprechend diskutiert wird. Wir hatten dann einen sehr ausgiebig diskutierten Punkt, wo es um die Frage ging, ob wir hybride Sitzungen anbieten können im Stadtrat.
Und was heißt das genau?
Ich würde dann gleich vielleicht nochmal ein bisschen konkreter darauf eingehen, aber Hybrid heißt im Prinzip, dass man nicht unbedingt präsent vor Ort sein muss, sondern sich auch, wenn man denn irgendeinen Grund hat, wenn man in Quarantäne ist, also es kam ja jetzt aus der Corona-Zeit heraus, dass man sich dann von zu Hause aus über WebEx in den Sitzungssaal mit dazu schalten kann. Und es hat natürlich besondere Herausforderungen, weil man natürlich bestimmte Dinge beachten muss. Also man muss an der Abstimmung teilnehmen können, der Sitzungsleiter muss sehen, wie man abstimmt und man muss auch die anderen Mitglieder alle sehen können. Also es ist ein bisschen spannend, weil da doch auch formelle Sachen mit drin hängen, aber da würde ich vielleicht nachher noch was dazu sagen. Auf der Tagesordnung stand auch noch das Thema Livestreams von Sitzungen des Stadtrats. Das bedauere ich selber, also persönlich auch leider, dass wir den Punkt runternehmen mussten, weil der Finanzausschuss sich mit Stimmengleichheit, also mit 7-7 Stimmen, dagegen entschieden hat, Livestreams zu machen. Also wobei es hätte auch keinen Sinn gemacht, das jetzt mit einer einfachen Mehrheit zu machen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die das nicht wollen, natürlich dann entsprechend während der Sitzung ausgeblendet werden müssen. Und je mehr das machen, desto uninteressanter wird es natürlich dann, einen Livestream mitzuverfolgen. Und insofern ist es leider auch gar nicht mehr auf der Tagesordnung dann gelandet. Ja, vielleicht insofern spannend war die Diskussion über die Änderung der Gebührensatzung der Sing- und Musikschule der Stadt Freising. Da muss man vielleicht vorwegschicken, dass wir seit einigen Jahren einen Grundsatzbeschluss haben, wie die Verwaltung die Gebühren für die einzelnen Einrichtungen, also das gilt dann auch für die Kindertagesstätten, zu kalkulieren hat. Und bei der Musikschule ist es so, dass wir derzeit einen Deckungsbeitrag von 43% durch die Gebühren haben. Das heißt, 57% wird von der Stadt bezahlt, also von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern beziehungsweise von dem Aufkommen der Allgemeinheit, und 43% wird über die Gebühren mit erhoben, und das wird dann praktisch immer wieder neu kalkuliert, jedes Jahr, je nachdem, welche Unterrichtseinheiten gebucht sind und wie zum Beispiel die Kosten steigen. Meistens geht es ja um die Personalkosten. Insgesamt kostet uns die Musikschule über 2 Millionen Euro, und deutlich mehr als die Hälfte übernimmt dann eben die Allgemeinheit durch den Stadthaushalt. Und eigentlich gibt es einen Beschluss, der sagt, dass wir den Deckungsgrad jährlich um 0,5% erhöhen, bis wir praktisch eine 50-50-Finanzierung haben, wo wir sagen, wir wollen uns natürlich eine Musikschule mit einem hohen Qualitätsstandard leisten. Und die Allgemeinheit kommt auch mit der Hälfte davon aus. Also das heißt, die Hälfte davon wird subventioniert, und das ist natürlich dann schon immer auch ein Thema, wo man sagt, man möchte eine ordentlich bezahlte Musikschullehrerinnen und Lehrer, die auch, sage ich mal, tarifrechtlich da sind. Wir haben zum Beispiel nächstes Jahr auch das Thema mit der Großraumzulage, mit der Freisingzulage, die wir auch beschlossen haben, die natürlich dann auch in solchen Gebühren mit zu Buche schlägt. Und weil es eben so ist, dass man sagt, man möchte sich diese Lasten, eben diese jährlichen Steigerungen teilen, sagt man, dass man einen Teil davon eben auf die Gebühren umlegt, eben diese jetzt noch 43%, und den anderen Teil, die 57% der Kosten, die Allgemeinheit trägt. Und da muss man natürlich dann auch gucken, weil dadurch natürlich das Defizit jährlich steigt. Und wenn man die Musikschule in ihrer jetzigen Form so für die Zukunft erhalten will, muss man natürlich auch gucken, wie man dieses Defizit ausgleicht. Es sind jetzt 2 Jahre keine Gebühren erhöht worden. Letztes Jahr wegen Corona hat man darauf verzichtet, und vorletztes Jahr hatten wir auch einen Personalwechsel, wo wir dann eben auch Schwierigkeiten gehabt haben, die Gebühren entsprechend neu zu kalkulieren. Und dieses Jahr ist natürlich das Problem dann auch aufgetreten, dass man gesagt hat, naja, wenn man jetzt eben nicht erhöht, es läuft natürlich dann immer weiter auf, und dann ist natürlich der Sprung relativ groß, und deswegen hatten wir auch dieses Jahr einen Sprung von bis zu 9%, was die Gebührenerhöhungen angeht. Und eben auch in dem Hinblick darauf, dass nächstes Jahr eben die Großraumzulage zu Buche schlägt, haben wir gesagt, ja, das müssen wir eigentlich dieses Jahr schon so machen. Als Kompromiss hat man aber gesagt, dass man darauf verzichtet, den Deckungsbeitrag jetzt anzuhöhen. Also dass man sagt, ja, man macht jetzt nur die normalen Gebührenerhöhungen und eben nicht noch zusätzlich eine Erhöhung des Deckungsbeitrags. Der Beirat der Musikschule, der eben auch aus einigen Eltern besteht, die haben natürlich gesagt, ja, die 9% ist natürlich schon eine Hausnummer, die eine sehr hohe Belastung ist, gerade in der Corona-Zeit, ist auch nachvollziehbar, und haben dann eben vorgeschlagen, das Ganze um 4% zu erhöhen, was natürlich dann, sag ich mal, eine pauschale Erhöhung ist und von dieser Kalkulation, die wir ja als Berechnungsgrundlage zugrunde legen müssen auf Beschluss des Stadtrats, natürlich entsprechend abweicht. Am Ende war es dann aber so, dass der Stadtrat sich gegen den ursprünglichen Beschluss entschieden hat und dann eben dem Vorschlag des Musikschulbeirats auf eine Erhöhung von pauschal 4% zugestimmt hat. Wie das dann nächstes Jahr aussieht, muss man halt dann gucken, weil ich meine, sowas summiert sich natürlich dann irgendwo auf und wird sich aber, sag ich mal, nicht anders handeln lassen, wenn man praktisch die Musikschule in ihrer jetzigen Form so dauerhaft natürlich sichern möchte. Insofern ist es eine spannende Geschichte, ist auch, sag ich mal, emotional diskutiert worden. Da gab es natürlich auch viele Briefwechsel im Voraus, wo natürlich dann die Themen auch diskutiert worden sind. Es gab schon im Finanzausschuss große Diskussionen dazu. Aber wie gesagt, letztendlich hat sich dann der Stadtrat dagegen entschieden, die eigentlich festgesetzte Kalkulation so umzusetzen. Anders war es bei den Kindertageseinrichtungen. Da hat man die normale Kalkulation mit den Deckungsbeiträgen eben so umgesetzt. Allerdings hat man hier auch darauf verzichtet, die Deckungsbeiträge anzuheben. Also auch da ist es eine ähnliche Situation. Also nicht mit 43%, sondern da ist es eher so bei um die 20% Deckungsbeitrag, wobei wir da auch noch gute staatliche Zuschüsse bekommen. Und da gab es mal früher so ein bisschen die Regelung, 30% oder ein Drittel übernimmt die Stadt, ein Drittel der Staat und ein Drittel die Eltern. Allerdings sind die staatlichen Zuschüsse immer weniger geworden beziehungsweise nicht mitgestiegen. Und deswegen ist jetzt mittlerweile der städtische Anteil an den Gebühren verhältnismäßig hoch. Aber nachdem man bei den Kindertagesstättengebühren eigentlich jedes Jahr nach dem Kalkulationsschema das entsprechend anpasst, hat es ja auch keine allzu großen Veränderungen gegeben. Im Kindertagesstättenbereich eben auch etwa 4% Erhöhung. Bei den Krippen und beim Hort hat es nach der Kalkulation gar keine große Änderung gegeben. Und es ist ja auch so, dass seit vorletztem Jahr, meine ich nicht, oder seit letztem Jahr, vorletztem Jahr, die Eltern nochmal 100 Euro Zuschuss vom Freistaat auch bekommen. Und entsprechend fällt dann dort in absoluten Zahlen die Erhöhung jetzt, sag ich mal, nicht so stark ins Gewicht.
Ja, dann gab es ein anderes Thema. Wir hatten es vorhin schon kurz angeschnitten mit den hybriden Sitzungen. Warum wird das jetzt abgelehnt?
Ja, das ist jetzt eigentlich ganz spannend. Also ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen. Also abgelehnt wurde es halt, weil die Mehrheit nicht zugestimmt hat. Vielleicht das jetzt erstmal so einfach gesagt, aber steckt natürlich noch mehr dahinter. Vielleicht erstmal grundsätzlich, um was geht's? Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit jetzt eröffnet, dass man nicht unbedingt persönlich anwesend sein muss. Es gibt da Übergangsfristen, das heißt, man kann das jetzt erstmal testweise machen, kann das dann auch in die Geschäftsordnung des Stadtrats übernehmen. Das hat jetzt, sag ich mal, alles ein bisschen zeitlich gedauert. Eigentlich hätte man das jetzt praktisch zu den Hochzeiten der Pandemiewellen gebraucht, wo man wirklich aufpassen musste. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt schon ein Setting für unsere Sitzungen in der Luitpoldhalle, wo jetzt die Infektionsgefahr wirklich relativ gering ist, weil wir deutlich die Abstände sogar übererfüllen und da schon echt aufpassen. Aber letzten Endes kam aus der Pandemie heraus eben die Frage auf, ob es nicht möglich sein kann, dass sich einzelne Stadträte, die sich zum Beispiel in Quarantäne befinden, digital dazuschalten. Das wurde dann auch im Finanzausschuss diskutiert, wo der ursprüngliche Antrag eigentlich gelautet hat oder der ursprüngliche Beschlussvorschlag von uns, von der Verwaltung, also so hätte ich es eigentlich auch gesehen, dass man das grundsätzlich bei allen Sitzungen so machen kann. Ich glaube auch nicht, dass die Stadträte das grundsätzlich jetzt leichtfertig gemacht hätten. Also das war jetzt auch eine Diskussion im Stadtrat. Naja, dann schaltet sich der eine vom Urlaub zu und die andere sitzt lieber im Biergarten. Kann ich mir jetzt beim besten Willen wirklich bei keinem der Kolleginnen und Kollegen vorstellen, dass es jemand jetzt leichtfertig so machen würde. Aber
wäre das unbefristet gewesen, also diese Vorlage vom Gesetzgeber, oder nur jetzt zu Zeiten der Pandemie bis zum Jahresende zum Beispiel? Oder?
Also wir hätten jetzt praktisch bis zum Jahresende 2022 das per Beschluss machen können und danach hätten wir das Ganze dann per Beschluss in unsere Geschäftsordnung übernehmen können.
Also schon grundsätzlich wäre das dann eine Möglichkeit gewesen.
Man kann das wohl dauerhaft machen.
Unabhängig von einem Infektionsrisiko, falls jemand in einer besonderen Situation ist, könnte er dann remote teilnehmen?
Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau ganz sicher. Also es gibt jetzt zunächst noch eine Befristung bis 22 und dann bis Ende 22 und dann müssten wir eben schauen, wie sich dann die Gesetzeslage entwickelt und es dann auch entsprechend in der Gemeindeordnung, in der Geschäftsordnung des Stadtrats festhalten. Da diese hybriden Sitzungen Eingriff in die Geschäftsordnung sind, braucht man praktisch für so einen Beschluss eine Zweidrittelmehrheit. Da reicht nicht eine einfache Mehrheit. Und es gab dann noch einen Änderungsantrag. Und jetzt kommt es eigentlich, jetzt wird es tatsächlich formell ein bisschen spitzfindig, weil wir ursprünglich eben im Finanzausschuss den Beschluss gehabt haben, alle Sitzungen zu machen. Der ist dann abgelehnt worden und der Finanzausschuss hat dann mit einer Zweidrittelmehrheit zugestimmt, dass man nur die Stadtratssitzungen hybrid anbietet. Also Begründung war dann, dass man in den Ausschusssitzungen auch Stellvertreter hat. Das heißt, wenn man selber nicht kann oder nicht will oder so, dann kann man auch einen Stellvertreter schicken. Und im Stadtrat ist es dann so, dass es nochmal einen Änderungsantrag gab. Also war ursprünglich ein Antrag von der FDP und der Kollege Dr. Barstorff, der hat dann praktisch noch einen Antrag gestellt, über den ursprünglichen Beschlussvorschlag abzustimmen. Jetzt ist es allerdings so, dass im Stadtrat immer zuerst der Ausschussbeschluss zur Abstimmung kommt. Und das war jetzt ganz spannend, weil es jetzt die skurrile Situation gegeben hat, dass sag mal, diejenigen, die sagen, wir wollen eigentlich, dass alle Ausschüsse sind, alle Ausschüsse hybrid stattfinden können, praktisch eigentlich erst den ersten ablehnen müssten, damit man über den zweiten abstimmen kann, aber eigentlich hilfsweise doch gerne dann zumindest dem ersten zugestimmt hätten. Also das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht und deswegen hat jetzt die Mehrheit den ersten abgelehnt. Und für den zweiten Beschlussvorschlag, der eigentlich dann weitergehend gewesen ist, kam dann keine Zweidrittelmehrheit zustande. Insofern ist es jetzt grundsätzlich abgelehnt worden, das Thema. Und es wird also im Freisinger Stadtrat, im Gegensatz zum Kreistag zum Beispiel, keine hybriden Sitzungen angeboten werden. Finde ich ein bisschen schade, insofern, weil ich finde schon, dass man diese Digitalisierung auch im politischen Betrieb stärker hätte forcieren können. Das Gleiche gilt auch für die Livestreams. Ich meine, ich verstehe natürlich die Argumente, die da dagegen standen, dass man sagt, naja, das wird dann aufgenommen und dann wird es im Internet als Meme vielleicht irgendwo mitverwendet, was aber rechtlich gar nicht zulässig wäre. Also derjenige, der das machen würde, würde sich dadurch auch strafbar machen. Aber es ist ja oft so im Internet, dass das dann irgendwo anonym ist. Andererseits finde ich, gibt es halt auch Kollegen, wie zum Beispiel Kollege Herker aus Pfaffenhofen, die einfach wirklich gute Erfahrungen damit gemacht haben und sagen, dass sie eine sehr hohe ja, oder deutlich höhere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, Zahlen haben, als bei einer Live-Sitzung, wo man dann extra reinkommen muss und eben zuschauen muss. Andererseits gab es natürlich dann die Gegenargumentation, die sagt, naja, das ist nun mal, die Demokratie kommt eben nicht so ganz einfach überall daher, sondern man muss dann halt vielleicht auch in eine Sitzung gehen und sich das eben anschauen vor Ort. Ich hätte es schon eine interessante Möglichkeit gefunden. Es gerade junge Leute haben uns auch schon angesprochen und gesagt, sie fänden das schon wichtig und auch interessant, vielleicht bei dem ein oder anderen wichtigen Thema dann sich eben zuschalten zu können. Aber wie gesagt, das ist dann auch abgelehnt worden und das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass wir im Freisinger Stadtrat jetzt die Digitalisierung tatsächlich nicht so nutzen, wie wir es könnten. Wir haben das sogar ausprobiert. Also unsere Verwaltung, die hat im Vorfeld da schon alles eigentlich so eingestellt, dass wir die nächste Stadtratssitzung schon hybrid hätten stattfinden lassen können. Also es hat auch funktioniert. Gibt es dann bestimmte Auflagen. Also das heißt, jeder muss jeden sehen von den Stadträten. Das heißt, wir hätten dort mit mehreren Kameras gearbeitet, hätten natürlich auch einen gewissen Aufwand gehabt, dass eben Techniker da sind, die dann eben auch darauf achten, dass immer der, der gerade spricht, auch entsprechend zu sehen ist. Insofern ist es auch ein bisschen schade, dass es jetzt die Vorbereitungsarbeit umsonst war, aber so ist es nun mal. Auch das ist
Ja, schade.
Demokratie, ja.
Ja, auch dieser Podcast hier ist ja eigentlich dazu gedacht, ein bisschen Transparenz, sage ich mal, reinzubringen in den Sitzungsbetrieb und so. Und genau das hätte er in dieselbe Kerbe geschlagen, wenn man so Livestreams hätte. Aber naja, vielleicht bringt es ja die Zukunft noch und in ein paar Jahren schaut es dann vielleicht wieder ganz anders aus. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren wurde es ja auch schon angeschnitten, die Diskussion. Und ich glaube, die wurde ja sofort abgelehnt. Jetzt kann man ja zumindest ein bisschen weiter. Und hat sich dem vielleicht schon angenähert. Vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit.
Naja, vielleicht ist ja unser Podcast hier auch, sag ich mal, zumindest derweilen ein gewisser Ersatz, wenn er auch natürlich jetzt subjektiv überwiegend eben meine Sichtweise der Dinge wiedergibt. Aber zumindest kann man sich über den Teil der Themen, die entsprechend aufgekommen, informieren. Insofern finde ich es auch super, dass du das machst.
Ja. Und danke, dass du teilnimmst. Genau, das war's von den Themen aus der Stadtratssitzung. Was gab es denn ansonsten so? Es gab ja diese Woche oder auch Berichterstattung in den Medien über ein neues Geländer an der Mosach in der Innenstadt. Kannst du dazu was sagen? Warum brauchst du überhaupt ein Geländer und was kam da jetzt raus?
Ja, das ist auch eigentlich ein sehr spannendes Thema, wo man wieder merkt, was so die, ja, also ich bin ja selber nicht in Verwaltung groß geworden, sondern ich war ja vorher selbstständig und merke natürlich auch immer wieder so die Themen Bürokratie und die ganzen Auflagen und Normen, die da so kommen, die in vielen Bereichen auch tatsächlich für mich nachvollziehbar sind, wenn man darüber diskutiert. Manchmal ist es echt schwierig. Bei dem Geländer der Moosach ist es so, dass wir dort eine Absturzsicherung brauchen. Erstmal ganz klar, braucht man natürlich. Dass wir allerdings dann die Auflage bekommen haben, die Absturzsicherung so zu machen, dass auch keine Fahrradfahrer reinfallen können. Und man sieht es eigentlich an der Moosachbrücke in der Heilig-Geist-Gasse, da ist ein relativ wuchtiges, hohes Geländer, wo man dann eigentlich schon nicht mehr drüber schauen kann. Ja, das ist jetzt dort, also es schaut jetzt nicht wirklich toll aus, muss man sagen, aber dort ist es jetzt nicht so schlimm, weil es tatsächlich nur eben diese eine Brücke über die Moosach begleitet. Aber in der oberen Hauptstraße hätte man sich das einfach nicht vorstellen können. Ein 1,30 Meter hohes Geländer, wo kein Mensch drüber schauen kann oder sich drauflehnen kann oder, sagen wir mal, nur die ganz großen Menschen. Und das hat dann auch der Stadtrat abgelehnt. Also das, wo wir über den Planfeststellungs- oder die Auflagen entsprechend geredet haben, haben sie gesagt, alles super, aber das Geländer, das geht gar nicht. Und das haben wir genauso gesehen. Also, ich sag mal, der Hintergrund ist, dass wenn jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt, eben das Geländer so hoch sein muss, dass er eben auch nicht mit dem Fahrrad runterfällt. Gibt es dann Bestandsschutz für alte Geländer, weil in der Fischergasse zum Beispiel haben wir eins, was relativ niedrig ist und auch da fahren Fahrradfahrer vorbei. Und da kommt dann natürlich immer so dieses persönliche Unverständnis, wo man sagt, naja, man kann sich eigentlich nicht erinnern, dass da jemals irgendwo ein Fahrradfahrer reingestürzt ist. Aber es ist nun mal so, es gibt da diese entsprechenden Richtlinien. Jetzt haben wir allerdings einen Planer, der auf solche Dinge spezialisiert ist, der sich da einfach nochmal Ideen gemacht hat, nochmal beauftragt, sich das anzuschauen und der hat eigentlich eine echt gute Idee gehabt. Und zwar wird es jetzt praktisch eine Sockelzone geben, die praktisch dafür sorgt, dass der Fahrradfahrer gar nicht so nah an das Geländer kann, dass er überhaupt direkt ans Geländer dran fahren kann. Gleichzeitig kann man auf dem Sockel auch sitzen. Also das hat tatsächlich eine ganz interessante Ausprägung. Und auf dem Sockel drauf kommt dann ein 1 Meter hohes Geländer, was dann, sage ich mal, normal hoch ausschaut. Und man kann dann auf den Sockel steigen und kann dann auch in die Moosach schauen. Also das wird tatsächlich sehr spannend und sehr interessant. Und der Planer hat sich eben dann noch verschiedene Dinge auch überlegt, eben dort nicht ein Standardgeländer zu machen, sondern eben doch auch ein bisschen auf die ja, barocke Situation oder auf die historische Situation als eine Art, wie sagt man das, Schmuckgeländer auch hinzugehen und damit dem Ganzen auch nochmal irgendwie eine, so eine besondere Einfassung zu geben. Und das haben wir uns angeschaut und finden wir eigentlich sehr spannend. Es gab dann ein paar Anregungen, weil der Planer auch gesagt hat, es darf dann durchaus auch vielleicht eine andere Farbigkeit haben, hat dann zum Beispiel auch Rot vorgeschlagen, wie das Rot im Freisinger Wappen eben als Stadtfarbe. Das kam dann in der Diskussion, naja, sagen wir mal, nicht so gut rüber, weil da der ein oder andere gesagt hat, naja, das schaut eigentlich aus wie die erste Grundierung für die Rostschutzlack. Also es war dann tatsächlich auch ein bisschen witzig, die Diskussion. Aber ich glaube, insgesamt kam die Grundidee kam sehr gut an und es gab dann einfach noch die ein oder anderen Anregungen, über die jetzt nochmal diskutiert und nachgeschaut wird. Also war schon sehr spannend, muss ich sagen. Und ich glaube, das wird richtig gut, wenn das fertig ist.
Aber es wird ja nicht die komplette Moosach dann mit dem Geländer umrandet. Auf der einen Seite sind ja Sitzstufen, oder? Also man kommt ja schon zum Wasser hin.
Ja, also die Seite, wo die Sitzstufen sind, das würde natürlich keinen Sinn machen, wenn man dort ein Geländer vorne hinbaut, sondern das ist ja auch gewollt, dass man sich dort hinsetzt und eben dann ein Eis isst oder sich einfach da an die Moosach setzt. Man kann auch die Füße in die Moosach reinhängen, weil ich sage jetzt mal, so tief oder so reißend ist die dort jetzt nicht an der Stelle. Insofern war natürlich schon die Frage, ob es überhaupt bei sowas ein Geländer braucht oder dann wirklich in der Höhe. Aber da finde ich, haben wir jetzt wirklich eine ganz gute Lösung gefunden.
Dann die Infektionszahlen gehen ja ein bisschen runter. Zeitgleich werden immer mehr Leute geimpft und hoffen ja so ein bisschen auf Kulturveranstaltungen, die man vielleicht dann im Sommer wieder besuchen kann. Jetzt hat aber ja der Stadtrat oder der Finanzausschuss vermutlich ja beschlossen, vor einigen Wochen, dass das Volksfest dieses Jahr leider das zweite Mal in Folge nicht stattfinden kann. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass der Finanzausschuss das gar nicht beschlossen hat, sondern dass uns einfach allen klar ist, dass das in der ursprünglichen Form nicht stattfinden kann. Und das habe ich auch so der Presse entsprechend kommuniziert, eigentlich von Anfang an, dass ich mir das jetzt nicht vorstellen kann. So richtig offiziell beschlossen wurde es eigentlich nie und auch abgesagt wurde es nie so richtig. Aber es ist allen klar, dass das eben in der ursprünglichen Form im September unmöglich ist, so stattzufinden. Und deswegen arbeiten jetzt auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund und überlegen, was kann man vielleicht alternativ machen in einer kleineren, in einer verkleinerten Form. Es ist halt relativ schwierig, in der jetzigen Zeit etwas lange vorauszuplanen, wo man nicht genau weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Geht es jetzt noch weiter runter? Hört es jetzt im Sommer auf? Schaut der Sommer so aus wie letztes Jahr? Kommt eine vierte Welle? Wie schaut es im Herbst aus? Wie ist der Impffortschritt? Wie schnell geht das Ganze? Das sind natürlich dann schon viele Fragen, wo man sagen muss, dass es sehr schwierig ist, die nächsten 4 Wochen vorauszusehen. Und da ist es natürlich dann noch schwieriger zu sagen, wie schaut es am 1. September-Wochenende aus. Also insofern habe ich eigentlich auch der Presse gegenüber gesagt, es wird vermutlich kein Volksfest in der ursprünglichen Form geben. Es wird vermutlich auch nicht gar nichts geben. Und irgendwas dazwischen wird es vermutlich dann sein.
Und gibt es im Sommer was? Man hat was vom Sommerwunder gelesen.
Ja, das werden wir dieses Jahr wieder machen. Also es schaut ja jetzt ganz gut aus, wenn die Inzidenzen jetzt so bleiben, dürfen wir im Freien wieder Veranstaltungen stattfinden. Also das ist jetzt auch geplant für Anfang Juli. Ich glaube, am 8. Juli soll die Eröffnung stattfinden und dann eben ein entsprechendes kleines Kulturprogramm, wo dann eben die Leute auch mit den entsprechenden Auflagen, also mit Abstand sitzen und so weiter, dann eben auch teilnehmen können. Das kam letztes Jahr gut an und es war wirklich eine total tolle Sache für die Künstlerinnen und Künstler natürlich wieder mal auftreten zu können, aber auch für die Leute, die einfach mal wieder raus wollen und vielleicht was erleben wollen und dann auch wirklich bereit sind, das unter diesen erschwerten Bedingungen zu tun. Und das wird es natürlich dieses Jahr auch wieder geben.
Ja, wunderbar. Da freue ich mich drauf. Dem aufmerksamen Neustifter ist es nicht entgangen. Am sogenannten Erdbeerfeld stehen seit einigen Tagen ein paar neue Schautafeln. Was tut sich denn da?
Ja, das ist auch ein spannendes Projekt. Also letzten Endes geht es darum, um eine Entwicklungsfläche im Innenbereich. Das heißt, dort möchten die Eigentümer eine Entwicklung machen. Und das ist natürlich so eine klassische Entwicklungsfläche im Innenbereich. Wie man sagt, das ist auch, sagen wir, das, was ökologisch sinnvoll ist mit der Innenentwicklung. Andererseits muss man natürlich auch verschiedene Themen beachten. Wie ist das Umfeld, wie ist die Verkehrssituation etc.? Und hat natürlich jetzt die Möglichkeit, dort das Ganze zu steuern. Also zu sagen, wie dicht darf dort gebaut werden? Was muss das Ganze erfüllen? Was müssen auch die Freiräume erfüllen? Beziehungsweise auch, welche Funktionen müssen abgedeckt werden? Also es geht auch darum, zum Beispiel dort eine neue Kindertagesstätte auch zu errichten. Also das ist nicht nur eine Chance für den Grundstückseigentümer, sondern eben auch für die Allgemeinheit dort, entsprechende Gemeinlasten auch mit abzufedern. Und wir machen es eigentlich jetzt seit ein paar Jahren, dass wir praktisch vor dem eigentlichen Verfahren auch die Bevölkerung über die Bauvorhaben informieren. Das heißt, man kann sich jetzt eigentlich sogar noch vor der Auslegung eines möglichen Bebauungsplans informieren und kann das dann, wenn das Bebauungsplanverfahren kommt, eben dann auch zum Beispiel seine Anregungen oder Anmerkungen mit in diesen Prozess mit einbringen. Und ich vermute, dass da sicher jeder eine entsprechende Auffassung dazu hat und sagt, da bitte, der Verkehr ist aber schon ein sehr wichtiges Thema oder ist es richtig, dass das so dicht wird? Also natürlich hat man da immer so ein bisschen den Interessenskonflikt. Der Bauherr möchte möglichst dicht bauen, der Nachbar möchte möglichst, dass gar nichts passiert und irgendwo so dazwischen wird sich das Ganze dann natürlich auch bewegen. Dann gibt es natürlich auch, gab es jetzt schon die ersten Anmerkungen zur Architektur, wobei man sagen muss, die eigentliche Architektur steht ja auch noch gar nicht fest, aber letzten Endes ist es natürlich, sagen wir, die Rahmenbedingungen, die man hat, energetisch zu bauen, möglichst klimagerecht zu bauen, hat natürlich auch Auswirkungen auch auf die Architektur. Und so steht man natürlich in diesem Spannungsfeld. Und es ist aber ganz spannend, weil wir können eben mit dieser Bauleitplanung da die ein oder anderen Punkte auch entsprechend abarbeiten und eben auch entsprechende Auflagen erteilen. Was anderes wäre es natürlich, wenn es jetzt verschiedene Einzelflächen wären, dann hätten wir keinen Einfluss darauf, dann wird es auch sicher deutlich dichter werden.
Kannst du schon was sagen über die Größenordnung, wie viel Wohneinheiten, wie viel Bewohner das ungefähr fassen könnte, oder ist das jetzt schwer zu sagen?
Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch nicht sagen, aber ich sag mal, es wird auf der B-Plan-Ebene dann natürlich so verschiedene Kennzahlen geben, die auch eine objektive Aussage zu einer möglichen Dichte oder städtebaulichen Geschichte auch geben. Da gibt es ja die Geschossflächenzahl, die Grundzahl und so weiter. Die geben ja tatsächlich eine objektive Orientierung und ich glaube, daran wird man das dann auch ganz gut festmachen können.
Aber wenn eine eigene Kita wohl geplant werden könnte, dann reden wir schon von einem größeren Potenzial und einigen neuen Wohnraum.
Naja, man muss natürlich dazu sagen, also ich meine, das ist ein großes Grundstück, da wird es sicher einige Wohneinheiten geben, aber so eine Kindertagesstätte ist ja nicht für dieses eine kleine Quartier geplant, sondern die deckt natürlich dann den Bedarf von der ganzen Nachbarschaft auch mit ab oder eben auch darüber hinaus. Letzten Endes ist es so, wenn jemand einen Bebauungsplan auf seinem Grundstück eben dadurch Baurecht erhält und wir einen Bebauungsplan machen, dann muss er praktisch für den Teil, den er selber verursacht, aufkommen. Den Rest müssen wir natürlich dann sozusagen im Auftrag der Allgemeinheit dann entsprechend auch abkaufen. Das heißt, es wird eine Kindertagesstätte sein, wo auch die Stadt einen Teil dazu natürlich beitragen muss, aber der Eigentümer, die Eigentümerin dann entsprechend das Grundstück zur Verfügung stellen.
Kann man was über den zeitlichen Horizont sagen? Werden wahrscheinlich bald die ersten Anfragen kommen, wann man eine Wohnung kaufen kann. Wann ist denn das frühestens soweit? So ein Bebauungsplanverfahren dauert ja schon mal seine Zeit und bis dann sowas errichtet wird.
Ja, also so ein B-Plan-Verfahren dauert eine Zeit, das ist richtig. Also aber ich glaube, dass natürlich, wenn es jetzt ein vorhabensbezogenes Thema ist, wo natürlich auch ein Entwickler da ist, dann wird natürlich auch vieles parallel gestaltet sein. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass man die ersten Pläne, wie das Ganze ausschauen wird oder wie es dann relativ sicher ausschauen wird, dann sicher nächstes Jahr schon mal sehen wird. Und der Investor wird mit Sicherheit wahrscheinlich auch lieber früher als später in die Vermarktung gehen, wobei man natürlich dann immer natürlich den Vorbehalt hat, dass man ganz am Schluss der Bebauungsplan erst rechtskräftig sein muss, dass man entsprechend auch loslegen kann.
Das heißt, vielleicht so in 2, 3 Jahren könnte man da schon etwas sehen, dass sich da was tut.
Ja, also 3 Jahre glaube ich nicht, weil dafür ist es dann doch ein überschaubares Gelände. Also ich denke jetzt eher mal nächstes bis übernächstes Jahr.
Ja, dann vielen Dank, Tobi. Das wäre es auch wieder für heute mit unserem Podcast. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ja, freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich sage auch vielen herzlichen Dank und wünsche allen eine schöne Pfingstzeit. Vielleicht kann man es doch erholen, kann man sich erholen und das Wetter wird hoffentlich auch wieder etwas besser. Und wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal.